Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Also es ist jetzt gerade mächtig viel los zwar in der Gemeinde, aber ich habe Freude dran. Heute Morgen Dixieland-Gottesdienst, der Platz dort war schön voll, das Wetter hat gut gepasst, Leute haben getanzt. Wir konnten frisch, fromm, frei von der Leber weg von Jesus reden, es war herrlich. Dann, dass wir das Camp haben können. Das sind ja alles Sachen, wofür wir als Gemeinde miteinander gerne beten. Ich weiß nicht, wie viele junge Leute sind, 60, 70 junge Leute hier zum Camp. Großartig, die da zusammenkommen, um zu wachsen im Lobpreis. Und dann St. Pieschen. So viele Leute werden von Jesus hören. Fetzt. Also falls ihr schon nicht dabei sein könnt, dann betet gerne dafür. Wir sind an sich gerade in so einer Zeit, wo wir diesen Propheten Zacharja, das was Gott so an Worte in seinen Mund gelegt hat, drüber sprechen. Da heute Morgen dieser Gottesdienst war, steige ich heute Abend da aus. Und ich möchte mit euch über einen Abschnitt aus dem Jakobusbrief reden. Wer mitlesen will, eine Bibel dabei hat, Jakobus 5 ist das ab Vers 13. Kurz noch ein kleiner Anmarschweg. Ich bin als Mann typisch männlich lösungsorientiert. Kaum taucht ein Problem auf, tauchte mir schon auch eine vermeintliche Lösung auf. Das macht es in meiner Ehe mit meiner Frau nicht immer leicht, weil auch nach 20 Jahren Ehe ich das noch nicht wirklich verinnerlicht habe, dass wenn meine Frau mir was erzählt, sie keine Lösung will, sondern Anteilnahme. Zuhören. Einfach da sein. Und es ist für mich ein heroischer Kampf, den ich in mir führen muss, nicht mit meiner Lösung rauszuplatzen. Und es gibt immer mal wieder Momente, wo meine Frau merkt, dass ich in diesem Thema immer noch ein blutiger Anfänger bin. Und manchmal frage ich mich, ob es je besser wird. Einer hat mal gesagt, Reinhold Ruse, das war ein Psychologe, der hat gesagt, auch Ratschläge sind Schläge. Da weiß ich, wie meine Frau sich manchmal fühlt. Warum sage ich das? Es könnte sein, dass das, was ich in den nächsten Minuten mit dir teile, dir wie solche Ratschläge vorkommen, wo du denkst, naja, der Frank von oben herab, so verteilt er ein paar Ratschläge, aber das trifft ja gar nicht die Tiefe der Situation, in der ich drinstecke. Stimmt, kann sein. Weil ich heute nur 4 Dinge anspreche, so 4 Tipps, die du leicht als oberflächlich ansehen kannst. Aber ich will das nicht platt dahin sagen. Ich hoffe, es gelingt mir trotzdem, ein bisschen tiefer zu gehen, aber wenn, sind es 4 Dinge, mit denen du gemeinsam mit Jesus in die Tiefe gehen kannst. Es handelt sich um Tipps, die der Jakobus am Ende seines Briefes schreibt. Dabei geht es darum, wie wir Christen mit Leid, mit Freude, mit Krankheit und mit Sünde umgehen. Über jedes einzelne Thema kann man schon Bücher schreiben, aber ich rede über alle 4 jetzt. Zum Leid sagt der Jakobus Folgendes. Wer von euch Schweres zu ertragen hat, soll beten. Wir Christen, wir kennen beides, wir kennen Freude und Leid. Friedrich Nietzsche hat mal über Christen gespottet, erlöster müssten mir die Christen aussehen. Dann würde er sich für das Christentum interessieren. Aber wir Christen sind auch keine Helden immer. Wir erfahren auch belastende Situationen, in denen wir menschlich gesehen kaum einen noch auswissen. Und für solche Situationen gibt dieser Jakobus den Tipp, wer Schweres zu ertragen hat, der bete. Vielleicht denkst du, na klasse, das hätte man jetzt nicht in die Bibel schreiben müssen, das wissen wir. Aber du weißt es nur, weil es in der Bibel steht, okay? Und trotzdem ist es etwas, wo ich merke, manchmal beten wir erst, wenn wir keine andere Lösung mehr sehen. Mich bewegt seit ein paar Jahren ein Satz, der heißt, erst beten, dann denken. Als ich den mal gesagt habe, kam jemand und sagte, ja, aber man kann ja gar nicht beten, ohne zu denken. Das stimmt. Ich weiß, der Satz hat so manche Schwächen, aber er drückt für mich was aus. Erst beten, dann denken. Nicht erst, wenn du mit deinen ganzen Lösungsvorschlägen am Ende bist, beten, sondern erst beten, dann denken. Und es meint nicht nur dich. Es gibt Leid, in dem du selber nicht mehr beten kannst. Weil du vielleicht nicht mehr ein noch ausweist, weil du denkst, ich bete schon so lange dafür und es tut sich nichts. Ich weiß, Gott kann. Ich weiß. Aber wann wird er eingreifen? Wenn jemand Schweres zu ertragen hat, dann bete. Das heißt auch, hol dir doch Freunde an die Seite, die mit dir beten. Ich merke das immer noch, dass manchmal Leute auch in unserer Gemeinde sich rumschleppen mit Sachen und keiner weiß davon. Und nach Jahren rücken sie raus und dann denke ich, alter Schwede, wem hast du denn das mal erzählt? Wer durfte denn mit dir durchgehen? Wer durfte mit dir beten an deiner Seite? Wenn euch Schweres widerfährt, dann betet. Es gibt ja aber auch so eine banalen Sachen im Alltag, die jetzt nicht große, lebensschwere Themen sind, wo dich einer anmotzt im Alltag, in der Firma oder wo auch immer. Wenn dich jemand anmotzt, erst beten, dann denken. Und dann irgendwann antworten. Wenn dich jemand verletzt, erstmal mit Jesus reden. Jesus, wie gehen wir denn damit um? Ich würde dem jetzt eine drüber ziehen. Und du? Na? Erst beten, dann. Denken ist doch sowieso ein inneres Zwiegespräch mit dir selber. Beten heißt nur, dass du in dein Zwiegespräch Jesus mit reinnimmst. Mehr ist es nicht. Und dieses, wenn jemand Schweres widerfährt, dann bete. Das ist deine Lösung für deine Menschenfurcht, wenn du mal schon oft dachtest, ich würde ja meinen Arbeitskollegen oder Studienkollegen gerne mal was von Jesus erzählen, aber ich weiß immer nicht so richtig, was ich erzählen soll. Ich bin nicht so sicher im Reden über den Glauben. Das ist deine Lösung. Nämlich, wenn jemand dir was Schweres erzählt, ein Mitstudent oder ein Arbeitskollege, du kannst einfach sagen, darf ich für dich beten? Und dann die Anfängermethode ist, dass du sagst, ich bete für dich, wenn ich heute Abend bete. Dann hört die Person nicht. Nächstes Level ist, dass du gleich dort mit der Person betest. Und da musst du nichts argumentieren, da musst du nicht schlau klingen, kannst einfach für die Person beten. Und ich hab's, keine Ahnung, ich will nicht lügen, aber ich weiß es nicht, ob ich schon mal erlebt habe, dass jemand Nein gesagt hat. Wir haben so eine Offenheit. Selbst Atheisten sagen, gerne, kannst für mich beten. Wenn jemand Schweres erlebt, dann bete. Zum zweiten Thema, dem Glück, sagt Jakobus Folgendes. Wer von euch glücklich ist, soll Loblieder singen. Man sagt, Not lehrt beten. Und ich merke, das Glück lässt mich das Beten vergessen. Wenn alles läuft, läuft Gott schnell nur hinterher. Dann muss Jesus uns nachfolgen. Jakobus sagt, wer von euch glücklich ist, soll Loblieder singen. Ich kenne Leute, die können mit Musik nichts anfangen. Ist für mich unverständlich. Aber falls du so jemand bist, dann lassen wir das Singen außen vor. Dann sagen wir einfach, wer von euch glücklich ist, soll Gott loben. Auf die Art und Weise, wie du Gott loben kannst. Ich bin in einer Familie aufgewachsen und in einem Landstrich von Deutschland, nämlich dem Erzgebirge, in dem heißt es, nicht gemeckert ist genug gelobt. Also wenn du keins drüber kriegst, wenn du nicht Ärger kriegst, hast du deine Sache gut gemacht. Und in der christlichen Kultur, ich bin da in der Landeskirche aufgewachsen, da kommt noch dazu, dass ich kennengelernt habe, beten ist Gott danken und Gott bitten. Und bei beiden Sachen dreht es sich immer um Dinge. Ich bitte Gott um Dinge und ich danke ihm für Dinge. Und das merke ich ja schon in meiner Beziehung zu meiner Frau. Wenn unser Gespräch nur noch aus Bitte und Danke besteht, dann wird's eng. Weil es kein Herz mehr drin. Bitte hol mir ein Bier, danke, dass du es geholt hast oder so. Ne? Ich trinke gar kein Bier, also entspannt euch. Aber da ist noch nicht Beziehung, ist kein Herz drin. Und beim Loben geht es ja mehr als um eine Leistung, die jemand erbringt. Es geht nämlich um seine Eigenschaften. Und Eigenschaften muss man kennenlernen. Und das ist das Schöne. Gott lädt uns ein, ihn kennenzulernen. Immer wieder. Bei einer Freizeit war ich als Mitarbeiter eingeladen. Wir waren da mit unserer Band dort und es gab eine Mitarbeiterrunde, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter, bestimmt 40, 50 Mitarbeiter. Und der Pfarrer an diesem Morgen, der hat gesagt, heute Morgen haben die Musiker mal Pause, den Lobpreis, den sprechen wir einfach, das, was uns auf dem Herzen ist. Und er sagt, haltet euch zurück, wir werden nicht Gott bitten um Dinge. Das machen wir nachher. Jetzt nehmen wir uns einfach mal eine Zeit, wo wir Gott anbeten, für dafür, wie er ist, dass er ist, wie er ist. Und das wurde ganz schnell ruhig. Es waren so 3-4 Leute, haben gebetet und dann war Ruhe. Und dann nach einiger Zeit Ruhe, ich meine, wir sind ja nicht doof, ging es los, dass wir Bitten in Lobpreis formuliert haben. Dass wir gesagt haben, und Herr, wir loben dich dafür, dass heute Abend wieder Leute zum Glauben kommen werden. Das heißt ja auch nichts anderes als, Gott schenkt, dass sich heute Abend junge Leute bekehren. Das ist wieder eine Fürbitte, hast du gemerkt? Aber wir sind ja nicht doof. Und ich habe damals gemerkt, wie wortkarg wir manchmal sind. Wie männlich wir Christen manchmal sind. Dass es uns schwer fällt, Gott anzubeten für das, wie er ist. Weil uns dann schnell mal die Worte fehlen. Und da kann ich dich immer wieder nur ermutigen, dass wenn du betest, dass es nicht sich nur um Bitte und Danke dreht, sondern dass du auch Zeit nimmst und auch wenn du Bibel liest, zu gucken, was lerne ich da von Gott? Das sind ja diese 4 Fragen, die Luther beim Bibellesen hatte. Erstes, was lerne ich über Gott? Und daraus entspringt Lobpreis. Die zweite ist, was lerne ich über mich? Die dritte ist, wofür kann ich danken? Das dritte ist, was muss ich ändern? Kann ich dir immer nur wieder Mut machen, Gott zu loben. Ich habe so eine Runde, ich bin dankbar, dass jetzt Frühling ist. Ich habe so eine Runde durch den Wald bei uns oben in der Heide. Dann nehme ich mal einen Bibeltext raus. Dann lese ich diesen Bibeltext und formuliere das um in ein Gebet. Also eignet sich jetzt nicht jeder Text, aber so ein paar Psalmen oder ein Epheserbrief. Und Gott einfach nur dafür anzubeten, dass er ist, wie er ist. Wenn jemand glücklich ist, soll er Gott anbeten. Nach der allgemeinen Aufforderung zu beten, greift der Jakobus als nächstes einen speziellen Fall heraus. Der sagt jetzt als drittes, wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, also die Gemeindeleitung oder wie man das so nennt, ne, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Bei diesem Salben mit Öl und diesem Beten geht es nicht um irgendwas Mystisches oder Magisches. Nicht, dass du denkst, okay, mein Gebet um Heilung hat nicht geholfen, jetzt muss ich den noch ölen, dann hilft's. Also die Wirkung liegt nicht im Öl, die Wirkung liegt in Jesus Christus. Es gibt keine magische oder automatische Ölwirkung. Die einzige automatische Ölwirkung, die habe ich bei mir im Auto im Getriebe, da wirkt's wirklich gut. Es geht also nicht um einen Trick und einen Kniff, wenn wir mit Öl salben und wir können mit so einer Ölsalbung auch nicht Gott zu irgendwas überreden. Manchmal ist es ja so, in meiner Herkunft war das selber so. Ich habe irgendwann in der Bibel gelesen, dass wenn jemand krank ist, Hände auflegen. Da dachte ich, deswegen hat dein Gebet um Heilung nicht formuliert. Ich muss Hände auflegen, zack, Hände drauf. Auch nicht funktioniert. Irgendwann habe ich gemerkt, wurde in der Bibel gelesen, Ölsalben, okay. Öl aus Israel gekauft, Rose of Sharon, was heißt das? Wer hat das auch? Ja, manche Hände gehen hoch, genau. Aber es ist nicht die Methode. Es ist nicht die Methode. Es geht Gott immer um die Beziehung. Ich salbe meine Kinder gerne. Und dann sage ich immer, und so wie du das Öl gerade riechst und es dir in deiner Nase bleibt, wenn du jetzt einschläfst, darf es dir ein Zeichen sein, dass Gott da ist. Er ist da und es ist real. Es geht Gott immer um die Beziehung. Gott sagt, kommt zusammen als Christen mit euren Leitern. Steht im Vertrauen auf mich füreinander ein. Sucht meine Nähe. Ich werde handeln. Und Gott verspricht, dem Kranken aufzuhelfen. Jetzt kannst du natürlich fragen, ich habe keine Heilung erlebt. Haben manche mich gefragt, auch nach der Holy Spirit Night. Ich habe keine Heilung erlebt, obwohl die gebetet haben, die gesagt haben, hey, Gott heilt. Die Frage höre ich öfters. Habe ich dann zu wenig geglaubt und bin deswegen nicht geheilt? Ich finde diese Frage nicht zielführend. Natürlich glaubst du zu wenig. Noch. Ich auch. Jesus hat das seinen Jüngern immer wieder gesagt. Er hat gesagt, ihr Kleingläubigen, hat gesagt, habt ihr denn noch gar keinen Glauben? Denkst du, dein Vertrauen auf Gott ist schon an der Grenze angelangt? Die geht? Nee, bei mir auch noch nicht. Bitte steh mit der gleichen Erwartung vor Jesus, wie die Jünger auch vor Jesus standen, nämlich mit der Erwartung, stärke uns den Glauben. Also du kannst davon ausgehen, dass dein Vertrauen auf Gott noch nicht dort ist, wo es mal hinwachsen wird. Und dennoch ist die Frage nicht zielführend. Diese Frage, habe ich denn zu wenig geglaubt und bin deswegen nicht geheilt? Diese Frage bewirkt meistens nur eins, nämlich ein schlechtes Gewissen. So ein Gedanken, naja, ich bin doch kein guter Christ. Weißt du, Gottes Ziel mit uns ist nie ein schlechtes Gewissen. Wenn Gott mit dir redet, stehst du nie mit einem schlechten Gewissen da, nie bedeppert. Gottes Ziel ist immer, dass er tief in dein Leben spricht und du dabei aufatmest und merkst, danke Gott, dass du mir das zeigst. Wenn ich für mich um Heilung bete und ich stelle keine körperliche Heilung fest, dann mache ich Folgendes. Ich pflege meine Beziehung zu Jesus weiter. Ich übe mich weiter in dem Vertrauen auf Gott, dass Jesus mein Gebet gerne erhört. Weil Jesus das sagt, bittet mich und ich erhöre euch. Und ich frage Jesus auch, gibt es Dinge, die Heilung hindern? Und wenn ich dazu nichts Neues von Jesus höre, bleibe ich mutig dran und sage, Jesus, stärk mein Vertrauen auf dich. Stärk mein Vertrauen. Und das macht er. Und er stärkt mein Glauben und mein Vertrauen zu ihm auf zweierlei Arten. Erstens, er stärkt mich, damit ich an ihm festhalte in Momenten, wo ich keine Heilung erlebe. Nicht nur der hat Glauben, der Heilung erlebt. Auch der hat Glauben, der keine Heilung erfährt und trotzdem an Jesus festhält. Der nicht verbittert, der sich nicht als ein Christ zweiter Klasse vorkommt. Über den Gottes Lächeln nicht mehr strahlt, sondern der festhält und sagt, Gott, du bist gut, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich vertraue auf dich. So stärkt Gott dein Glauben. Und davon spricht der Jakobus hier, der sagt nicht, das Gebet wird den Kranken körperlich heilen. Der sagt, das Gebet wird den Kranken retten, aufrichten. Das kann körperliche Heilung bedeuten. Es kann aber auch erstmal Heilung in deinem Inneren bedeuten, in deiner Seele. Dass die Beziehung zu Gott heil wird, deine Beziehung zu Menschen heil wird und vieles, vieles mehr. Ich bin mit meinem Freund, mit dem Daniel Schäufler, also sind wir als Musiker unterwegs seit vielen, vielen Jahren. Und ich weiß nicht, wie oft Daniel schon für mich um Heilung gebetet hat. Wir Sänger, wir sind manchmal ein bisschen zimperlich, sobald es kratzt, denken wir, werde ich heute Abend gut singen können und so. Und dann habe ich so meine Geschichte auch mit Krankheit meiner Stimme, bevor Jesus damals meine Stimme geheilt hatte. Und ich habe schon manchmal vor Konzerten Daniel gefragt, Daniel, es kratzt, ich habe ein bisschen Angst. Kannst du für mich beten? Und dann, wenn er manchmal für mich gebetet hat, also wann immer ich ihn frage, macht er das natürlich, aber manchmal hat er gebetet, Jesus, schenk Frank den Glauben, dass du ihn geheilt hast. Und als er das erste Mal gemacht hat, dachte ich innerlich, du Sack. Weil er genau weiß, dass mein Herz voller Zweifel ist. Ich könnte ja auch darauf vertrauen, dass Gott mich an diesem Abend bewusst an diesen Ort gestellt hat, dass ich von ihm singe und rede. Und dass Gott mir bewusst Kraft geben wird dafür. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Da muss ich mich gar nicht um Heilung drehen und weiß schon, Gott versorgt mich an diesem Abend. Und Daniel hat es mir manchmal schon angesehen, dass ich einfach nur zweifle. Jesus schenkt dem Frank Glauben, dass du ihn geheilt hast. Und dann merke ich, dass ich nicht im Glauben vor Gott stehe, sondern voller Zweifel, weil Angst mich treibt. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich nicht glaube, dass Gott heilen kann, sondern dass ich viele andere Dinge noch nie verstanden habe, oder die sind mir weggerutscht, wie gut Gott ist, was er mir an Zusagen alles gegeben hat. Und dass es nicht darauf ankommt, ob heute Abend ein Ton mal wegrutscht oder nicht, oder was die Leute dann von mir denken, sondern dass er mich hingestellt hat, von ihm zu singen. Ich weiß nicht, was es deine Themen sind, aber das ist ein Thema bei mir. und merke, Jesus, stärk meinen Glauben. Heute beim Dixie-Gottesdienst, das fand ich so schön. Nach dem Gottesdienst standen wir noch hinter der Bühne und ich höre nur in einem anderen Gespräch, wie der Moderator dieser Bühne für alle Veranstaltungen, die nach uns kommen, sagt, oh, mein Rücken tut heute so weh. Immer wenn ich lange stehe, das ist, ja, so. Habe ich kurz mit mir gerungen und ich dachte, oh, Jesus, klar, gerne. Und dann stand er irgendwann auf der Bühne, ist ein bisschen rumgeschlichen, noch vor der Veranstaltung, sage ich, du, ich bin Christ, darf ich für dich beten? Du hast mir gesagt, dein Rücken tut dir weh. Und der war nicht abgeneigt, so, ja, gerne. Wie es halt meistens so ist, dass Leute für sich beten lassen, obwohl sie keine Christen sind. Und dann nur ganz kurz, wir standen noch auf der Bühne, wir sind immer gar nicht runtergegangen, für den gebetet, hat er mich angelächelt, wollte gehen, sage ich, wie ist es denn, ist es besser? Und da fängt er an, sich so zu drehen und plötzlich guckt er mich schockiert an und sagt, was hast du gemacht? Sag ich, ich habe gar nichts gemacht, ich habe nur gebetet. Sag ich, wo ist es zwischen 1 und 10? Sagt er, na 5. Und war schon super glücklich, sag, beten wir noch mal. Dann habe ich gesagt, Jesus, wir wollen die anderen 50% auch noch. Und ich kann dir nicht sagen, warum es in dem Moment, warum Jesus den geheilt hat. Und vielleicht sitzt du da und sagst, und ich warte noch. Ich kann es nicht erklären. Aber ich freue mich einfach dran. Mal sehen, was draus wird. Wir sehen uns spätestens nächstes Jahr beim Dixie-Gottesdienst wieder. Und ich mache dir Mut. Wenn die Heilung nicht gleich eintritt, sag Jesus, stärk meinen Glauben. Dass du an dieser Beziehung dranbleibst. An Jesus dranbleibst. Und er wird dir Dinge sagen, die du brauchst, um an ihm dran zu bleiben. Eine Sache, wenn ich merke, das geht nicht vorwärts, oder selbst auch wenn wir als Gemeindeleitung angefragt werden, ob wir um Heilung beten für jemanden hier aus der Gemeinde, ein Thema ist immer, dass wir den Menschen auch fragen, gibt es irgendwie Sünde in deinem Leben, auf die Jesus dich hingewiesen hat? Wo Jesus gerade irgendwie Finger drauf legt. Und dann machen wir so eine Runde, wenn wir sitzen, meistens 2, 3 Leute aus der Gemeindeleitung, die mit demjenigen beten, die anderen 3, die sitzen in einem anderen Raum und beten dafür. Und mit der Person, die da mit der Bitte um so ein Heilungsgebet kommt, sitzen wir dann da und dann bekennen wir einander, was uns gerade bewusst ist, wo wir merken, das war nicht so, wie es Jesus sich vorstellt. Und das muss man nicht alles laut sagen. Wir sagen auch, du kannst es auch einfach leise Jesus sagen. Aber wir haben auch die Freiheit, das voreinander auszusprechen. Jesus weiß es doch sowieso. Wisst ihr, weil wir einerseits Jesus nicht um Heilung beten können, werden wir andererseits an Dingen festhalten, bewusst, wo wir wissen, das ist nicht so, wie es ihm gefällt. Wie oft habe ich schon gehört, dass Leute eine Sache angegangen sind, wo Jesus gesagt hat, ich möchte mit dir gerne an dem Punkt weiterkommen. Ich möchte, dass du das änderst. Und dann hat es sich die Bitte um Heilung erledigt, weil Jesus das heil gemacht hat in dem Zug, wie jemand den Schritt gegangen ist, den Jesus gegangen ist. Sei es, dass eine Beziehung bereinigt werden musste. Man darf da aber auch keinen Aberglauben draus machen. Wenn jemand um Heilung bittet und der wird nicht geheilt, kannst du nicht innerlich denken, na, wem der wohl nicht vergeben hat. Das ist auch darum kein Mechanismus, weil es kein Aberglaube ist. Das heißt ja nicht, Jesus heilt, aber vorher musst du noch alles richtig machen. Das ist es nicht. Aber manchmal ist es, dass Sünde im Weg steht. Und Jesus wird uns aber darauf hinweisen. Und wisst ihr, die katholische Kirche hat die Beichte. Und Luther hat die Beichte damals nicht abgeschafft bei der Reformation. Und trotzdem ist das so irgendwie aus unserer Gemeinden rausgekommen, dass wir Sünden mit voreinander bekennen. Dinge, die einfach nicht gut sind. Und dann ist auch in unserer Gemeinde so eine Haltung da, dass Leute groß denken von anderen, oh, guter Christ und ich. Und so ein Gefälle. Deswegen erzähle ich euch in Predigten gerne mal davon, was bei mir schief läuft. Dass er nicht von mir irgendwie groß denkt, als wäre ich der besonders große Heilige hier. Ich saß mit dem Daniel im Auto, wir waren zu einem Konzert unterwegs, wir hatten einen Tag vorher schon irgendwo ein Konzert und haben dort irgendwo übernachtet und Am nächsten Morgen fahren wir zu dem Konzert. Und da war was, wo ich wusste, dass, da habe ich wieder was getan, was Gott nicht gefällt. Und das ist nicht richtig. Und ich habe Jesus um Vergebung gebeten. Und das Interessante war, ich hatte aber danach keinen Frieden. Ich hatte nie wirklich eine Ruhe. Und dann saßen wir früh im Auto, sind weiter halt gefahren zu diesem Konzertort. Und es hat mich Überwindung gekostet. Und trotzdem habe ich Daniel dann irgendwann gesagt, Daniel, ich muss dir was bekennen. Und dann habe ich ihm das erzählt. Denn der Jakobus schreibt, und jetzt kommt das aus dem Jakobusbrief, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander. Ich hatte die Wahl, will ich diese Last im Herzen auf, mit mir mitschleppen und dann auf die Bühne gehen mit dieser Last und so singen? Oder will ich mutig sein, demütig sein, das Bekennen vor meinem Freund, der betet für mich, spricht mir Vergebung zu und ich gehe frei auf die Bühne und kann freudig singen? Und ich bin so dankbar, dass ich Daniel das erzählt habe und er hat für mich gebetet und mir Vergebung zugesprochen. Und es, ich denke heute noch gerne an diesen Gottesdienst. Irgendwo an der Nordsee war es. Amrum, gibt es diesen Ort? Dort war es wahrscheinlich, genau. Aber ich kann mich nur noch daran erinnern, weil ich weiß, ich konnte ihm das bekennen. Und er hat mir Vergebung zugesprochen. Ich bin so hingefahren und so stand ich dort befreit. Einmal hier bin ich durch den vor dem Gottesdienst noch durchs Haus geschlichen. Fragt mich ein Christ, der mich sieht, weil ich lehnte so ein bisschen an der Tür, fragt mich jemand, na, musst du noch eine Sünde bekennen? Was würdest du denken, wenn dich jemand das fragt? Würdest du innerlich denken, was willst denn du von mir, Alter? Oder würdest du denken, danke Gott für diese gute Gemeinschaft, die du uns in dieser Gemeinde schenkst. Danke, dass das mein Bruder, meine Schwester in Christus ist. Fromm ausgedrückt. Diese Haltung wünsche ich. Also ich war ganz froh, dass ich an dem Morgen sagen konnte, nee, alles gut. Aber diese Frage fand ich einfach super. Wir sind eine Familie als Kinder Gottes. Eine Familie mit Ecken und Kanten und keiner von uns ist perfekt. Und in der gesunden Familie braucht es diese Offenheit, dass wir so miteinander reden können. Dass wir jemanden ansprechen können, sagen, also ich muss das ja nie vor anderen machen. Ihn beiseite nehmen, fragen, du, ich habe den Eindruck, dir geht's mit Gott gerade nicht so richtig gut. Was belastet denn dich? Oder was auch immer. Mein, du hast einen Heiligen Geist, der Geist Gottes zeigt dir sicherlich Sachen, die er in ein anderes Leben reinsprechen will. Und wir dürfen das ansprechen. Ich komme hier ins Reden, ich muss mal gucken, wo ich überhaupt in meinem Skript bin. Das Erste, was Jesus seinen Jüngern nach seiner Auferstehung aufgetragen hat, war genau das. Steht in der Bibel, er hauchte sie an, sagte, nehmt hin den Heiligen Geist und jetzt kommt's, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Ist das nicht krass? Wem du die Sünden erlässt, dem sind sie erlassen. Jetzt sagst du, ich dachte, Gott vergibt, ja. Und Gott nimmt dich mit rein und sagt, ich will durch dich Vergebung aussprechen, damit Leute frei werden. Hast du schon mal jemandem Vergebung zugesprochen, der vor dir was bekannt hat? Oder wenn du merkst, dass jemand einen Fehler gemacht hat und schleppt sich damit rum, weiß ihn doch darauf hin, sag, Mensch, wir können miteinander vor Jesus sein und können einfach ihm das bekennen. Und dann darf ich dir Vergebung zusprechen und Jesus wird diese Last von deinem Herzen runternehmen. Ach, ich wünsche mir, dass wir so eine Gemeinde sind und immer wieder neu werden, wo wir so offen miteinander umgehen können. Wo wir einander Sünde bekennen können. Wie gesagt, es muss nicht immer vor allen sein, gar nicht. Auch einen Christen, dem du vertraust. Was ich alles dem Uli schon bekannt habe. Als wir hier im Haus irgendwas gebaut haben, haben wir Schutt mit Schubkarren rausgefahren und ich wusste, ich habe Schutt auf meiner Seele liegen. Habe ich den Uli beiseite genommen und gesagt, Uli, wir müssen kurz reden. Haben wir drüber gesprochen. Uli sagt, ach, das kenne ich. Komm, wir beten. Gebetet, hat mir Vergebung zugesprochen. Die Schubkarren voller Schutt waren danach immer noch schwer wie vorher. Aber mein Herz war leicht. Es ist so gut, was Gott uns da anvertraut. Ich fasse es zusammen. Es war wahrscheinlich heute ein bisschen viel, Herr. Danke, dass ihr durchgehalten habt. Belastet dich etwas, der Jakobus sagt, dann bete. Und wenn du siehst, einem anderen belastet was, sei es auch, dass er gar nicht Christ ist, biet ihm an, dass du für ihn betest. Wenn du selber nicht mehr beten kannst, frag Leute, ob sie für dich beten. Und wenn du es jemanden ansiehst, dass er schon längst nicht mehr selber beten kann, dann hol dir ein, zwei Leute zusammen. Musst du dem gar nicht sagen. Sag, komm, wir beten für ihn. Der braucht's gerade. Bist du glücklich? Lob Gott. Beim Bibellesen, guck, was siehst du davon, wie Gott ist. Nicht nur Danke und Bitte. Wenn du krank bist, hol dir die Ältesten. Lass dich salben, für dich beten. Gott wird dich aufrichten. Gott wird deinen Glauben, dein Vertrauen stärken. Und das vierte ist, bekennt euch einander eure Sünde. Ich sage es nochmal, das ist nicht in Form so eines geistlichen Exhibitionismus. Es gibt auch manche Christen, die können gar nicht allen möglichen Leuten erzählen, was sie für einen schlimmen Finger waren. Da ist manchmal ein bisschen Angeberei da drin. Es geht wirklich um Dinge, die dein Herz belasten, wo du Freiheit brauchst. Ich bekenne nicht alles anderen Leuten. So oft, in den meisten Fällen, wenn ich Gott Dinge bekenne, kriege ich Frieden einfach nur aus diesem Reden mit Gott. Und wenn ich merke, dass dieser Frieden nicht kommt, gehe ich zu jemandem, einem anderen Christ, der mir Vergebung zuspricht, vor dem ich das bekenne. Und dann kommt Frieden. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mit uns unterwegs bist. Und dass du mit uns in den Dingen sein willst, die uns schwerfallen. Und ich bete darum, Herr, hilf uns und leite uns, eine Gemeinde zu sein, wo wir füreinander beten. Wo es uns eine Freude ist, anderen anzubeten. Ich bete für dich. Aber lehre uns das auch immer wieder selber. Erst beten, dann denken. Dass wir nicht am Ende unserer Lösungsansätze beten, sondern am Anfang. Und ich bitte dich, dass du unseren Lobpreis erfrischst und unser Herz weitest, dass du uns neue Worte gibst, dass du uns die Augen öffnest dafür, wie du bist. Dass wir dann, wenn es mal keine Lieder gibt, nicht sprachlos sind, sondern die Worte über unsere Lippen fließen, weil unser Herz erfüllt davon ist, wie gut du bist. Und Jesus, ich danke dir, dass du den Mann heute geheilt hast dort. Und dass er so verwundert war. Und als er von der Bühne runterging, gleich seinen Kollegen erzählt hat, dass sein Rücken plötzlich geht. Und Jesus, wir bitten dich, geh ihm nach. Es wäre so schön, wenn er mehr als Heilung von dir empfängt. Wenn er dich in sein Leben nämlich aufnimmt. Und ich danke dir für alles, was wir an Heilung schon erleben durften, auch in den letzten Wochen hier. Und du siehst aber jeden, der mit der Frage ringt, Jesus, wann tust du es bei mir? Und ich bete, hilf uns, eine Gemeinde zu sein, wo wir uns einander tragen. Wo wir nicht irgendwie so eine Haltung haben, dass der einen starken Glauben hat, der geheilt ist. Sondern dass wir den ehren, der an dir festhält, obwohl noch nicht Heilung da ist. Und dass wir die durchtragen, deren Vertrauen zu dir wegbricht. Und Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, immer wieder eine Gemeinde zu sein und neu zu werden, wo wir die Demut haben, voreinander Sünde zu bekennen, in Hauskreisen, 1:1. Und wo wir den Glauben haben, dass du uns losgeschickt hast, Vergebung auszusprechen. Danke dafür. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.